Nüchternheit. Nicht nur im Straßenverkehr, nicht nur am Arbeitsplatz. Nüchternheit, nicht nur in der Gemeinde, aber auch bei uns im täglichen Leben. Man kann sagen, Tag und Nacht. Was meint der Apostel Petrus mit solchen Worten? Und wir werden gleich darauf hören, was er schreibt im ersten Petrusbrief. Und ich werde heute lesen aus dem Kapitel 1, die Verse 13 bis 16, und wir stehen nochmal auf. Dort lesen wir nach der Schlachterübersetzung: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich lese noch einmal Vers 13 aus der Übersetzung Neues Leben, damit wir auch einen Unterschied merken in der Übersetzung. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Da unten steht mit dem Sternchen wörtlich: Darum umgürtet die Hüften eures Sinnes, eures Denkens und Wollens. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du gibst uns dein Wort. Und dein Wort ist so ausgerichtet, dass es darauf aufbaut, was du uns und deinem Volk Israel im Alten Testament gesagt hast. Viele der Begriffe, die wir dort finden und lesen, sind für uns heute nicht mehr so verständlich wie für die Menschen damals. Deshalb ist es eine Herausforderung für uns, auf die Bibelübersetzer, für die Leser und Ausleger, das in die heutige Zeit, in unsere Situation zu übersetzen, damit wir es verstehen und umsetzen können. Herr, bitte hilf uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir schon im Voraus dafür, dass du uns dabei hilfst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Apostel Petrus spricht in diesem ersten Vers 1,13 darüber, wie wichtig ist, dass Christen ihre Gedankenwelt, ihre ganzen Sinne in Ordnung halten. Und das ist entscheidend für unser tägliches Leben. Dazu möchte ich drei Gedanken kurz weitergeben. Und zwar, es geht darum, dass es lange Gewände heute noch gibt. Das ist eine aus Saudi-Arabien. Das wird so auf der Straße heute noch getragen. Kennen wir gar nicht eigentlich. Man muss sich vorstellen, zur Zeit Jesu noch trugen die Männer lange Gewände. Und das war nicht immer bequem. Ja, ganz schick. Auch von heute tragen Männer sowas. Aus Afghanistan finde ich klasse. Aber ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag so damit zu laufen. Ich bin auch mit langem Gewand gelaufen. Und ich muss euch sagen, ich bin einige Male auf die Nase gefallen. Ich habe mir getreten auf den Saum, beim Treppensteigen zum Beispiel, oder wenn ich es zu eilig hatte. Und dann ist es gerissen, ich habe mich da den Kopf angeschlagen, was auch immer. Eine Generation vor mir im Priesterseminar musste Fußball mit diesem Talar spielen oder Volleyball. Das war eine Herausforderung. Und wie sie dann ausgesehen haben nachher, will ich gar nicht denken. Nun, wie könnte man besser damit etwas machen, mit so einem langen Gewand? Und das haben wir gerade gelesen. Umgürtet die Lände eurer Gesinnung. Nehmt eine Schnur, ein Stück Stoff oder ein Gürtel. So können die besser laufen. So ungefähr würde es bedeuten, wenn wir so einen langen Gewand sehen. Was ist die biblische Begründung für die Nüchternheit? Was sagt der Apostel Petrus und was sagt die Bibel grundsätzlich dazu? Wie können wir unser Denken erneuern und pflegen? Und inwiefern ist das Vertrauen auf Gottes Gnade wichtig? Zu all diesen Punkten haben wir eigentlich schon in diesen Liedern viel gehört. Und das finde ich wunderbar. Der Apostel Petrus hat in den ersten 12 Versen vor diesem Vers 13 eigentlich alles beschrieben. Warum? Warum wir so in unserem Denken, in unserer Gesinnung nüchtern sein sollten und warum wir unsere Hoffnung auf die Gnade setzen sollten. Umgürtet eure Lenden, seid nüchtern als gehorsame Kinder und passt euch dieser Welt nicht an. Da finden wir auch ähnliche Worte bei Apostel Paulus, Römer, Brief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, dass wir unser Denken erneuern und uns der Welt nicht anpassen, also dem Denken um uns herum. Und das wiederholt sich immer wieder. Und in der Lesung aus dem zweiten Petrusbrief haben wir das auch gehört, dass manche Stellen vielleicht nicht wichtig sind. Und es gibt auch welche, auch unter den Christen, die manche Worte auch verdrehen. Was sagt hier der Apostel Petrus? Er sagt, weil ihr, und das haben wir schon alles gehabt, weil ihr auserwählt seid, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr gerettet seid, weil ihr Kinder der Gnade seid, Gottes Kinder. Deshalb möchte Gott euch die Bewahrung schenken und er möchte euch mit großer Freude erfüllen. Denn sogar die Engel freuen sich darauf, wenn ein Mensch umkehrt. Und er möchte aber Gott, dass wir in aller Nüchternheit und Überzeugung als Jünger Jesu leben. Er hat alles für uns getan. Das ist die Begründung. Und deshalb, aus lauter Dankbarkeit, sollen wir Gott dafür danken und jeden Tag bereit sein. Petrus schreibt diesen Brief nicht einfach so an alle Menschen. Er schreibt das an Christen damals. An Christen, die wiedergeboren waren, die umgekehrt sind zu Jesus, zu Gott. Er schreibt das an Menschen, die sich Jesus verschrieben haben und sagten, von ihm will ich lernen. Ich will sein Jünger sein, seine Jüngerin. Ich will ihm nachfolgen. Deshalb ist es keine Predigt an Menschen, die Gott gar nicht kennen, an Atheisten. Das ist keine Moralpredigt. Dadurch wird kein Mensch zu Gott kommen, wenn wir ihm Vorwürfe machen. Aber wenn ein Mensch erstmal merkt, dass Gott ihn liebt, dass er Sünder ist und dass Gott sich wünscht, dass er umkehrt und dass er gerettet wird und das tatsächlich dieser Mensch tut, dann hat er erst diesen Stand, damit solche Worte bei ihm ankommen können. Nur wiedergeborene Christen kann man zu einem Leben in der Heiligkeit ermahnen oder zur Jüngerschaft. Bleib dran. Nicht nachlassen. Du bist doch Gottes Kind. Im zweiten Korintherbrief lesen wir diesen Satz, den wir so oft schon gehört haben. Wird gerne auch als Taufspruch genommen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Oder man kann auch eine neue Kreatur übersetzen. Wenn wir von Neuem geboren sind, wenn Gott in uns wohnt, Gottes Geist, dann macht es erst einen Sinn zu ermahnen. Dass sich auch Christen gegenseitig ermahnen, dann hat es einen Sinn. Aber dass wir unsere Nachbarn ermahnen, uns auf Bibelworte berufen, ist schwierig. Wenn er sagt, halte nichts von, dann wird er vielleicht uns auslachen. Die Botschaft des Petrus lautet, weil ihr auserwählt seid, weil ihr wiedergeboren seid, lebt deshalb ein verändertes Leben. Und zum veränderten Leben gehört die Welt des Denkens, des Fühlens, des Handelns. Ein verändertes Leben. Ich finde es großartig, dass er das so schreibt, dass wir daran erinnert werden, dass wir uns vielleicht selbst und auch andere Menschen, die keine Christen sind, nicht überfordern. Wir können ihnen als Einladung das Evangelium weitergeben, aber wir können nicht von ihnen nicht verlangen, dass sie nach den Maßstäben des Evangeliums leben. Das können sie nicht verstehen. Wir finden in der Bibel auch Worte, die ganz schwierig sind, zum Beispiel, dass es für Christen einfacher ist, nach Gottes Geboten zu leben. So wie der Apostel Johannes im ersten Brief schreibt, die Gebote Gottes sind nicht schwer. Ja, als Christen müssen wir manchmal sagen, okay, manchmal schon. Ja, Menschen, die wiedergeboren sind und jeden Tag in der Heiligkeit leben, die haben nicht nur Momente, nicht nur Strecken, sondern solche Situationen, wo sie sagen, wenn ich das aus der Kraft Gottes lebe, dann muss ich sagen, sind diese Gebote nicht schwer. Wenn ich mich Gott ganz verschreibe, in allem, was ich denke und was ich tue, dann geht das. 2. Petrus 3, wir erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Erst dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Aber jetzt, bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben in Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Das finde ich auch interessant. Christliches Leben in Heiligkeit führen, weil wir die Perspektive haben, da wartet noch was auf uns. Das ist nur ein Zugangsweg zum Leben mit Gott in der Ewigkeit. Das ist hier nur sozusagen ein Vorgeschmack. Ja, man kann sagen, unsere Jüngerschaft, unsere Charakterbildung ist eine Art Ganztagsschule ohne Ferien. Es heißt immer, jeden Tag, auch jede Nacht, wenn wir wach werden, da sind wir Jünger Jesu. Und da möchte er, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und dass wir sagen, ja Herr, ich sehne mich danach, einmal bei dir zu sein. Oder ich erwarte deine Wiederkunft. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir vielleicht von Ängsten geplagt werden, wie wird das dann noch? Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Stimmt das alles, was die Leute schreiben, überall? Und soll ich mich weiter auf die Regierung ärgern? Ja, vieles liegt nicht in unserer Hand. Klagen hilft nicht. Einfluss haben wir wenig, auch wenn wir die Vertreter des Volkes gewählt haben. Was wir können uns Gott anvertrauen und sagen, Gott, mach bitte das Beste draus und gib mir einen Herzensfrieden, dass ich damit leben kann. Lass mich nicht aus der Bahn werfen durch irgendwelche Untergangspropheten. Es ist nicht einfach. Und diese Zeit zu überstehen, ist eine große Herausforderung für jeden und jede von uns. Aber diese Argumentation gibt es in der Bibel, auch an anderen Stellen, wie der Petrus geschrieben hat, auch andere Brüder, wie der Bruder Paulus, haben das auch so geschrieben, Jakobus 1, 18 und 21, durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner Schöpfung, der neuen Schöpfung. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Weil Gott dieses neue Werk in uns begonnen oder getan hat, weil wir Gottes Kinder geworden sind, leben wir dementsprechend. Wir setzen alles drauf, um es zu tun. Und noch ein Wort aus dem Philipperbrief, da lesen wir, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen wie auch das Vollbringen wirkt. Und da ist vielleicht eine Hilfe, einmal zu hören, dass diese Haltung des Wollens auch von Gott kommt, als Geschenk, dass das auch eine Gnade ist. Manchmal stellen wir fest, ich will eigentlich gar nicht so ehrlich sein. Ja, kann vorkommen. Oder ich will gar nicht lieb sein zu einer bestimmten Person. Und dann gilt es, dass wir beten und uns danach ausstrecken, Gott, schenke mir bitte das Wollen. Ich kann mir das momentan bei mir gar nicht vorstellen. Ich bin ganz anders drauf. Aber wenn du mir das schenkst, dann wird das möglich sein. Dann bekommen wir das von Gott. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und auch beten, Gott, du hast so viel für mich getan. Alles, was ich brauche. Ich bin dein Kind geworden. Ich will deinem Wort nachfolgen oder gehorchen. Aber mir fehlt es manchmal an diesem guten Willen. Schenk mir bitte diesen Willen. Denn ich möchte das von dir angefangene Werk nicht einfach auf der Strecke stehen lassen, liegen lassen, sondern ich möchte, dass du das Vollbringen bei mir auch schaffst. Denn das sagt er auch in diesem Wort. Nun kommen wir zu diesem Denken und diese Nüchternheit begleitet uns weiter. In diesem Vers heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Man kann das auch übersetzen, umgürtet die Lenden eures Denkens. Das heißt, unser Denken ist manchmal wie so ein langes Gewand, flattert im Wind in alle Richtungen und wir verfangen uns manchmal in eigenen Gedanken, in eigener Gedankenwelt. Vielleicht kann uns dieses Bild helfen. Und das heißt, ihr müsst das ordentlich halten, damit ihr nicht über eure eigenen Gedanken stolpert. Vielleicht sind eure Gedanken mit anderen Gedanken angereicht oder negativ ausgedrückt verseucht. Und deshalb können sie uns oder zu einem Verhängnis werden. Als Petrus diese Worte schrieb, erinnerte er sich sicherlich an das Passamahl des Volkes Israel. Was war das? Was passierte damals? Als das Volk Israel aus Ägypten ausziehen sollte, sollten sie Passamahl feiern. Und was sagte Gott zu ihnen? 2. Mose, Kapitel 12, Vers 11. So sollt ihr aber essen. Nicht einfach so gemütlich und gechillt, sondern um eure Lenden soll die gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollte es in Eile essen, es ist doch des Herrn Passa. Die sollen reisebereit sein, vorbereitet sein, gleich aufzubrechen. Also ich weiß nicht, ob ihr es mögt, so zwischendurch irgendwo unterwegs zu essen, kann manchmal auch Spaß machen, wenn man richtig Hunger hat, aber so gemütlich essen, ohne sich beeilen zu müssen, ist schon schöner, oder? Für mich zumindest. Und hier heißt es, ja, ihr sollt Kraft haben für den Weg. Aber das gegessen wird aber ganz schnell und vor allem in der Erwartung, es kann sein, dass ich das Essen abbrechen muss und losgehen. Diese Worte beschreiben uns die innere Haltung der reisefertigen Kinder Gottes. Was ist das für eine Reise? Naja, das Wiederkommen des Herrn. Das ist es. Dann bedeutet es, immer bereit sein. Immer bereit sein, er kann jederzeit wiederkommen. Das hat er selber gesagt. Und das lesen wir an vielen Stellen der Bibel. Leider richten sich viele Menschen, ja, viele Christen, muss man sagen, so fest ein. Das betrifft jeden von uns mehr oder weniger. Wir richten uns so fest ein in unserem Leben, dass es uns schwerfällt, sozusagen so als die reisefertig sind, zu leben. Nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt aufbrechen muss, wenn der Herr wiederkommt, heute oder heute Nacht, dann lasse ich das alles. Es ist schwierig. Manchmal verbindet man das mit schrecklichen Schmerzen. Ich habe mir gerade mein Leben aufgebaut, ich habe gerade mit meinem neuen Job angefangen oder mein Kind hat gerade ein Baby bekommen, meine Tochter, und ich bin Opa, Oma geworden und das würde heißen, ich werde das nicht mehr genießen können. Ja, wenn wir so denken, ich kann es verstehen, aber wenn wir so denken, dann sind wir nicht im Sinne dieses Wortes umgürtet. Wir sind nicht bereit, wir sind nicht reisefertig. Und das ist eine ganz, ganz schwere Schule, so zu leben. Das gebe ich gerne zu, es ist so. Und unsere Jüngerschaft, unser Christsein besteht darin, unter anderem, dass wir immer mehr mit leichtem Gepäck leben, in Anführungszeichen. Das ist ein Titel eines Buches von einem geistlichen Autor, der mich auch sehr beeindruckt hat. Wir sollen versuchen, mit leichtem Gepäck leben, damit wir nicht zu beschwert sind. Ja, damit will der Apostel auch sagen, weil du Gottes Kind bist, lass diese Gnade, die du erfahren hast, bei dir ein anderes, ein neues Denken bewirken. Und die Erinnerung daran brauchen wir ständig, dass die Denkgewohnheiten, die sich einschleichen von außen, dass wir sie immer wieder überprüfen. Dass wir die Kategorien des Denkens, die auf uns einschießen irgendwie. Wir werden mit ihnen bombardiert. Die Kultur verändert sich ständig. Denken wir dran, was war noch in den 60er Jahren unter den Christen in den Gemeinden? Was war möglich, was war nicht möglich? Was hat man gedacht, was denkt man heute? Über manche ist man froh, dass es nicht mehr so ist wie damals. Aber manches war vielleicht doch besser. Die Denkgewohnheiten der Welt, wenn sie uns Christen erreichen und überschreiben das, was uns die Bibel sagt, dann auf einmal stellen wir fest, irgendwie passt das nicht zusammen. Könnte man viele Beispiele nennen, wie kann man in welchen Bereichen auch sündigen? Dieses Jahr ist zum zweiten Mal dieses Festival, Deichbrand heißt das, glaube ich, ausgefallen. Wir waren nicht mehr in dieser Situation, dass wir unseren Kindern, falls sie dahin fahren wollten, antworten müssten, ja oder nein. Aber als unsere Kinder in diesem Alter waren, gab es viele Situationen, in denen wir gesagt haben, nein, wir sind damit nicht einverstanden. Und das nehmen wir auf unsere Kappe. Das dürft ihr gerne euren Freunden sagen. Und ja, ich habe auch so gesagt, sagt einfach, meine Eltern sind einfach so irgendwie. Ja. Nach Jahren haben wir zurückgespiegelt bekommen. Wisst ihr was? Eigentlich war ich dankbar, dass ich da nicht hingehen musste. Aber es war schwer, den anderen zu sagen, ich gehe nicht hin. Von mir aus. Dieser Gruppenzwang besteht einfach und macht einem jungen Menschen die Situation ganz schwer. Und in manchen Situationen, ich habe schon Deichbrand genannt, ich bin kein Fan von, ich will nur sagen, da passieren Dinge, die nicht unbedingt gut sind. Und da würden wir uns vielleicht Vorwürfe machen, wir hätten es erlaubt unseren Kindern. Nur ein gottloser Mensch kann sich auf die Dauer wohlfühlen mit der Sünde. Ein Christ, ein wiedergeborener Christ, kann das nicht lange aushalten. Denn sein Gewissen wird ihn daran erinnern. Und das ist gut so. Und das ist auch eine Lebensqualität, die wir in der Nachfolge Jesu, in der Jüngerschaft bekommen. Und deshalb sagte Petrus, umgürtet die Lenden deines Denkens. Halte alles beisammen. Lass das nicht einfach überall in alle Richtungen fliegen. Konkret, überprüfe, was du im Fernsehen guckst und wie lange. Wäre auch eine interessante Idee. Oder wo du hingehst, was du liest, was du hörst, mit wem gibst du dich ab. In der Corona-Zeit sind wir da ziemlich eingeschränkt, aber trotzdem können wir unser Denken prüfen, unsere Gewohnheiten. Und dann, wir sollen eine Folie des Evangeliums über unser Denken legen. Von wessen Gedanken lasse ich mich beeinflussen? Welche Menschen haben den größten Einfluss auf mein Denken? Hilft mir das in meinem Leben als Christ oder ist es hinderlich? Eine Folie des Evangeliums darüber legen, das wäre hilfreich. Ja, und vor allem, dass wir in der Bibel lesen, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, Abendmahl feiern. Die Bibel und christliche Gemeinschaft können uns helfen, dass wir diese Gedanken wie mit einem Gürtel zusammenhalten. Wir können uns gegenseitig helfen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir fröhliche Christen, die mit einem guten Gewissen und einer christlichen Freude leben. Und bei dem Ganzen, da habe ich schon das schon erwähnt, ist noch was wichtig. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Also die Nüchternheit bezieht sich hier eindeutig auf ein nüchternes Denken. Und aus diesem nüchternen Denken bekommen wir auch die Kraft dazu, um sich zu beherrschen. Selbstbeherrschung, es ist eine christliche Tugend. Ja, das wünsche ich uns allen, dass wir das haben. Und ich weiß, dass das schwierig ist, sich selbst zu beherrschen in manchen Situationen. Also das heißt für uns, wir sollen weder auf die einen Seite des Pferdes noch auf die andere fallen. Weder zu euphorisch werden, fanatisch im Glauben, oder zu denken, ich muss mir den Himmel verdienen, ich muss mehr tun. Unser Vertrauen darauf setzen, dass wir das nicht durch unsere Bemühungen bekommen, sondern durch Gottes Gnade. Deshalb nicht fanatisch und nicht extrem werden. Das können wir auf das Gemeindeleben beziehen, dass wir bezüglich der Gemeinde nüchtern bleiben. Was heißt das? Wir bekommen immer wieder Menschen, die zu unseren Gottesdiensten kommen, unsere Gottesdienste besuchen. Manche sind fast von Anfang an sehr euphorisch. Und sie würden überall sofort mitarbeiten. Die sind begeistert und loben die Gemeinde an jeder Stelle, dass es einem manchmal peinlich werden kann. Aber wir haben es auch schon erlebt, dass nach einer gewissen Zeit diese Menschen verschwunden waren. Auf einmal. Manche sogar ohne ein Wort. Die Frage war, warum sind sie gegangen? Stand ihnen vielleicht auf dem Weg oder im Weg nicht zu sehr ihre Euphorie und Fanatismus in dem Ganzen? Vielleicht hat das nüchterne Denken dabei gefehlt? Möglicherweise. Also nicht euphorisch, sondern nüchtern bezüglich der Gemeinde. Und das bezieht sich auf alles, was sich in der Gemeinde abspielt. Dann unsere persönlichen Dinge. Manchmal haben wir Erfolg, manchmal nicht. Und wenn etwas funktioniert hat oder geklappt hat, sollen wir nicht gleich an die Decke gehen. Also auch nicht zu euphorisch werden, sondern uns schon ein bisschen beherrschen und auf dem Boden bleiben. Und bei Misserfolg das Gleiche. Dass wir nicht einfach irgendwie uns verkriechen und mit keinem sprechen wollen. Es gibt auch Menschen, die uns kritisieren. Es gibt Menschen, die nicht nur Menschen, die uns loben, sondern auch solche, die uns enttäuschen. Und dann in solche Gefühle der Enttäuschung zum Beispiel, der Verletztheit, in solche Gefühle hineinzukriechen und da zu bleiben, ist nicht hilfreich. Gott kann uns durch seine Gnade schenken, dass wir eine Denkweise bekommen, dass wir auch darüber stehen können und fragen können, Gott, was wolltest du damit eigentlich erreichen? Vielleicht wolltest du mich was lehren. Vielleicht durch meinen Misserfolg, vielleicht dadurch, dass jemand mich verletzt oder kritisiert hast. Genauso wolltest du mich, Gott, vielleicht durch das Positive lehren. Und das gehört auch zu dieser Charakterbildung, zur Jüngerschaft. Und wie vorher schon gesagt, Charakterbildung, christliche Charakterbildung und Jüngerschaft ist wie eine Ganztagsschule ohne Ferien. Ganz genau. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt Und wenn er die Lenden unseres Denkens umgürtet, dann sind wir nicht auf uns alleine gestellt. Er schenkt uns das Wollen, Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das hilft uns, nüchtern zu bleiben, nicht auszuflippen. Vielleicht ist das auch mit einer der Rezepte gegen die Depressionen. In dieser Corona-Zeit sind viele Menschen depressiv. Das betrifft uns Christen genauso. Und ja, also man kann schon auf schlechte Gedanken kommen, man kann schon enttäuscht sein, man kann sich auch fragen, wie lange geht das Ganze noch, ich kann es nicht mehr aushalten. Und vielleicht sind wir dann anderen gegenüber ungerecht, tadeln andere zu viel. Ich wünsche uns, dass wir das Wort der Bibel lieben, lesen und versuchen umzusetzen. Dass Gott unsere Sinne und Gedanken jeden Tag bewahrt und dass wir ein nüchternes Denken haben, damit wir auch geistlich gesund bleiben können. Und das wird sich auch übertragen auf unsere körperliche und auch seelische Gesundheit. Zusammenfassend könnte man sagen, ich bin nüchtern, weil mich Gott mit Heil, mit Rettung beschenkt hat. Darum will ich täglich mein Denken erneuern und pflegen und ich vertraue dabei ganz auf Gottes Gnade. Und diese Gnade ist unendlich, eine Gnade, die jeder von uns braucht. Ich bete kurz und dann hören wir auf das Lied »Mein Erlöser liebt mich«. In diesem Lied geht es auch darum, dass Gottes Liebe unendlich, tief und stark ist. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich danach sehnt, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Auf der anderen Seite bist du ein Gott, der auch Geduld hat, dass möglichst viele noch gerettet werden können. Deshalb wartest du noch so mit dem Wiederkommen deines Sohnes. Herr, wir bitten dich darum, dass wir diese Zeit, die wir noch haben, gut nutzen, dass wir auf die Gnade setzen und dass unsere Gedankenwelt eine Welt ist, die durch dein Wort umgürtet ist und dass wir nüchtern leben, dass wir nüchtern die Situationen und ja, Sachlagen einschätzen können, damit wir als Christen ein gutes Zeugnis hier sind und ein gutes Bild der Kinder Gottes. Amen.